Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Der 1000. Grand Prix der Formel 1 steht an und zwar auf dem traditionsreichen Kurs von Suzuka. Nein, nicht im Land der aufgehenden Sonne, sondern in Spa-Francorchamps, da wo die Formel 1 richtig gerne da. Nee, auch nicht. Warte mal. Ich hab's in Silverstone, da wo auch das erste Formel 1. Nein, auch nicht. Na, die Formel 1 zu Gast in China, da wo der Motorsport wirklich zu Hause ist. Spaß beiseite, der 1000. Formel 1 Grand Prix steht an. Ich dachte mir, ich bin ein bisschen kreativ, ich bin Kevin Scheuren und meine beiden Co-Moderatoren für heute haben sicherlich schon die Augen verdreht. Freue mich trotzdem, dass sie da sind. Zuallererst natürlich Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Er wird jetzt zum Stammgast. Ich finde es schön, aber keine Sorge, Christian wird bald wieder da sein. Bis dahin übernimmt er seinen Part. Ruhm Timmermann. Hallo Ruhm.
Ich merke schon, es wird eine sehr lustige Ausgabe, Servus zusammen.
Total, also ich weiß nicht, dieser 1000. Formel 1 Grand Prix, ich meine, ich finde es gut, was Liberty da jetzt macht und da auch ein bisschen sowas Größeres draus macht, trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, Ole, das in China und ich meine ja irgendwann mal gelesen zu haben, rein rechnerisch, also hat man da sehr viel gedreht, dass es dann auch wirklich in China ist.
Ja und nein, ne? Also man kann sich das halt nicht aussuchen. In gewisser Weise, weil der Kalender halt so ist, wie er ist und das Rennen dann so fällt, wie es fällt. Aber man hat natürlich Rennen mit eingerechnet, die technisch gesehen kein Formel-1-Rennen waren, so wie die Indy 500s, die es in den 50ern gab und Formel-2-Rennen etc. Ich glaube, es ist das 972. eigentlich. Das ist so wie mit Fernando Alonso und den 300 Grand Prix, das weiß man ja auch nicht, wann das genau jetzt war und wieso und weshalb. Aber wenn man jetzt alle Rennen, die quasi in einer Saison gefahren wurden, wo es um Weltmeisterschaftspunkte ging, denn das Indy 500 gehört in den 50er Jahren eben zur Formel 1 Weltmeisterschaft oder besser gesagt zur Automobilweltmeisterschaft, wie es damals hieß, dann ist es eben das 1000. und das ist halt dann in China zur besten Sendezeit.
Für dich.
Muss man ganz klar sagen. Für mich so, für dich.
Für mich ja, für mich ist es Primetime.
Ja, für mich auch. Für mich ist es halt on demand, sag ich mal. Und also natürlich, es wäre vielleicht cooler gewesen, wenn das jetzt in Monza zum Beispiel gewesen wäre oder in Spa oder in Monaco oder in Silverstone oder in Indien, ja. Den Grand Prix wieder aus der Mottenkiste holen. Aber es ist jetzt eben in China und letztendlich, es ist dann eben auch nur das 1000. Rennen. Also es ist, man kann es sich nie aussuchen. Ich weiß gar nicht, wo das 500. war, aber man soll die Feste feiern, wie sie kommen und jetzt irgendwas da verschieben, weil du willst ja jetzt nicht um diese Jahreszeit in England fahren. Also das will man ja auch niemandem antun. Und von daher, ja, dann ist es halt in China. Vielleicht passt das auch ganz gut, aber eigentlich ist es halt auch egal, muss man ganz ehrlich sagen.
Siehst du es auch so?
Ich bin ja vorbereitet in diese Sendung gekommen und habe tatsächlich mir auf Wikipedia den Artikel aufgemacht, in dem diese Meilensteine der Formel 1 zusammengefasst sind, also das 100., 200., 300. Rennen und so weiter. Das 500. war tatsächlich 1990 in Australien.
Aha.
Hätten wir das auch geklärt.
Ja.
Und das 900. Ja, war in Bahrain. Also auch da schon Tradition pur. 2014. Ja. Irgendwie, und ja. 2000,
wo war das 100.?
Das 100. war in Deutschland. Ja. Also am Anfang ja, sind es schon noch.
Das ist mal richtig.
Ja, genau. Am Anfang sind es noch so Traditionsrennen gewesen. Also das 100. in Deutschland, das 200. in Monaco. Aber tatsächlich jetzt die letzten 100er Meilensteine. Wie gesagt, 900. war Bahrain. Das 800. war Singapur. Also schwierig.
Ja, wie siehst du es denn? Ist es dir auch egal quasi, wo jetzt das 1000. ist? Oder macht das irgendwas mit dir, Ruhm?
Da ich nicht vor Ort bin, ist es mir, glaube ich, tatsächlich relativ egal. Es geht ja tatsächlich auch mehr um den Anlass. Also 1000 Rennen, ja, das ist halt immer eine ganz gute Gelegenheit, so ein bisschen mal zurückzuschauen, so ein bisschen sich auch selbst abzufeiern dann als Formel 1. Wo letztendlich das Rennen ist, ist, glaube ich, tatsächlich dann eher zweitrangig.
Okay, also ich fände es halt schön, wenn es an der Strecke wäre, wo auch wirklich Fans da sind. Also erstmal und wo auch Stimmung herrscht. So. Und China ist jetzt nicht gerade als Stimmungshotspot bekannt, was die Formel 1
angeht. Wobei, da muss man fairerweise sagen, also die Fans, die da sind, die sind halt auch schon immer richtig crazy drauf. Ne? Also die sind immer relativ weit vorne dabei, zusammen mit den Japanern in ihren Kostümierungen und allen. Aber du hast natürlich recht, die Tribünen sind meistens jetzt nicht ganz so voll.
Ja, das sind die, die von der chinesischen Regierung zugelassen worden sind, dahin zu gehen.
Die Bühne nicht an der Schneckenkurve, sondern an der Kurve vor der letzten, da sind die Tribünen immer voll wie in Hockenheim. Also, da geht es immer richtig ab, schon seit Jahren. Also, ja, das ist natürlich, ich bin ja jetzt auch nicht so der China-Fan, was das Rennen angeht. Ich finde, das hat immer so was komplett Steriles irgendwie. Klar, die Haupttribüne ist immer ganz gut besetzt. Die ist auch, glaube ich, immer voll, aber ja.
Und? Ich liebe ja jetzt schon den Facebook-Post in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, wo ich den Thread zur heutigen Sendung eröffnet habe von Martin Schwed. Ich denke, sein Name wird so ausgesprochen. Das Großartige daran ist, dass im chinesischen Fernsehen der Grand Prix nicht übertragen wird. Und durch die Internetzensur habe ich auch null Chancen, es irgendwie zu sehen. Daher freue ich mich schon mega auf den Podcast. Viele Grüße vom Everest. Ich werde die aktuelle Ausgabe beim Gipfelgang auf den Ohren haben. Also, Grüße auf dem Mount Everest.
Aber Katie von mir bitte, wenn du ihn siehst.
Übrigens, das ist ja tatsächlich, weil das Thema gerade angesprochen wurde, dieses Stichwort Internetzensur und so weiter, das ist ja durchaus auch für uns ein Problem als Journalisten, weil also wir mittlerweile als Teil dieses großen Networks haben halt natürlich auch unsere Leute vor Ort und da haben wir jetzt tatsächlich auch schon von ersten Kollegen gehört, dass bei denen zum Beispiel WhatsApp einfach mal aus irgendwelchen Gründen teilweise nicht funktioniert. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn du mit den Leuten in Kontakt stehst, da gerade irgendeine Recherche am Laufen hast, mal schnell irgendwas nachfragen möchtest und dann ist derjenige halt gerade auf den Standard-Kommunikationswegen nicht erreichbar. Auch vor Ort ist es so, also ich war selbst noch nie da, ich kenne es halt auch nur von Kollegen, die dort waren, dass du halt wirklich, ja, einfach, so wie man sich es auch vorstellt, gewisse Internetseiten einfach nicht zur Verfügung hast, was natürlich auch deine Vor-Ort-Arbeit dort unfassbar erschwert. Also auch aus journalistischer Sicht ist es so ein Rennen, wo man sagen muss, muss jetzt nicht unbedingt sein, weil auch Visum für China ist auch so eine Geschichte. Da habe ich auch schon Stories von Kollegen gehört, die da dreimal dann antanzen mussten, bevor ihr Visum genehmigt wurde. Also aus Journalistensicht auch nicht unbedingt das schönste Rennen im Jahr, ganz klar.
Ja, wer auf jeden Fall immer und für alle Rennen ein Visum bekommt, ist Roger Benoit.
Ne? Absolut.
Der Schweizer Reporter, der Blick.
Darf man Benoit noch sagen?
Man darf Benoit noch sagen. In diesem Zusammenhang darf man den Namen Benoit
Kleiner
auf jeden
Insider
Fall noch
für die Cash-Fans.
Darf man auf jeden Fall haben. 739 Rennen live vor Ort. Er selber schreibt übrigens auf seiner Twitter-Seite Roger_Benoit. Ich finde, das hört sich auch viel besser an als Chris Benoit, ne? Roger Benoit.
Wer?
Okay, lassen wir das. Er sagt selber, er ist nur Nummer 2 hinter einem italienischen Kollegen. Jetzt wüsste ich gerne, wer dieser italienische Kollege ist.
Ja. Ne?
Das kann er mal vielleicht mal journalistisch aufarbeiten für die Blick. Ne? Das wäre mal was. Ne?
Das wäre interessant, ja.
Er wird auf jeden Fall geehrt.
Also die Grand Prix-Anzahl ist schon krass. Ne?
Die ist wirklich
also,
krass, ja.
Da ist man schon gut dabei. Was auch krass ist, ist, dass Toro Rosso den 250. Grand Prix fährt. Und damit quasi sondern ein Viertel aller Rennen miterlebt hat. Und das Team gibt es ja erst seit 2006, glaube ich. Ne?
Ja.
Also merkt man mal, dass die Rennanzahl doch ein bisschen hochgegangen ist in den letzten Jahren.
Ja, tatsächlich. Übrigens auch, weiteres Jubiläum, RTL, das 500. Rennen in Folge ohne Unterbrechung. Also mit Werbeunterbrechung, aber ohne Unterbrechung.
Ja.
Ja, auch Glückwunsch an RTL an dieser Stelle. Also man glückwünscht sich diese Woche und das gibt uns natürlich auch hier in diesem Podcast, in dieser Vorschau auf den großen Preis von China die Möglichkeit, so ein bisschen zurückzublicken in die illustre Geschichte der Formel 1, so ein bisschen Pro und Contra verschiedener Fahrer zu schauen. Vielleicht haben wir noch ein paar Rennen und Momente, die uns in Erinnerung geblieben sind. Vorab aber mal ein paar iTunes-Rezensionen. Ich dachte, wir haben so viele bekommen jetzt seit der letzten Ausgabe, dass wir die auch mal mit einbringen müssen. Ein gewisser Cyril Abiteboul hat uns 5 Sterne gegeben und einfach lapidar geschrieben, merci. Da sag ich doch, de rien. Ne? Ganz klar.
Ja.
Danke, Cyril. Dann haben
es wurde doch Zeit, dass er als Stammhörer jetzt auch mal eine Bewertung abgegeben hat, finde ich.
Richtig, vor allem nachdem ich bei der letzten Ausgabe so ein flammendes Plädoyer für ihn gehalten habe.
Absolut.
Ne?
Bester Mann.
Ja, na aber sicher, hat uns 3 Sterne gegeben. Er schreibt, hallo liebes Team, höre regelmäßig zu und bin immer gespannt auf eine neue Folge, Lächelsmiley. Bei der im Titel erwähnten Folge muss ich aber ehrlich sagen, also er meint Folgerei natürlich, dass einige Details über Vettel und dem Auto von Ferrari echt gefehlt haben und man wirklich meinen könnte, ihr wollt ihn schlecht reden. Es sei außerdem gesagt, in Australien war Leclerc ganz und gar nicht schneller. Er hatte teilweise über 10 Sekunden Rückstand auf Sepp, den man dann mit den weichen Reifen als Test rausgeschickt hat. Und Leclerc hat dann mit der härtesten Mischung die Aufholjagd, weil Ferrari gesehen hat, mit den weichen läuft das Auto gar nicht. In Bahrain hat Vettel jedes Mal gesagt, ihm gefällt das Auto noch nicht auf der Hinterachse, was so Andrea auch wieder ganz anders aussehen lässt. Leclerc hingegen hat schon in den Trainings gesagt, er fühlt sich komplett wohl mit der Balance. Also, liebes Team, solche Sachen vielleicht auch mal mit erwähnen, weil sowas gehört dazu. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Lächelsmiley. 3 Sterne.
Ja, ich finde es toll, dass er sich selbst widerspricht, ja, indem er sagt, Leclerc war nicht schneller, aber er war ja dann auf den härteren Reifen schneller.
Ja, also.
Das ist ja, man ist ja, das wissen ja die Rennfans, wissen das ja, härtere Reifen ist ja besser. Ja, weil da ist mehr Gewicht dann quasi, also da ist mehr, deswegen ist man schneller, ist klar.
Ja, du, also wir haben auch viele Fragen zu Sebastian Vettel reinbekommen. Ist seine Zeit vorbei? Sollte man ihn ersetzen? Wir werden irgendwann an die Rubrik einrichten, die Vettel-Frage der Woche. Da könnt ihr mal die heißeste Vettel-Frage reinschreiben.
Übrigens, wenn er jetzt am Wochenende gewinnt, ist wieder alles super.
Ich bin auch Fan.
Du bist Fan, ja.
Ja.
Nicht, Nico Rosberg fährt ja nicht mehr. Da,
deswegen ne, Sebastian Vettel. Ich bin
Nico Rosberg-Nerd.
Genau.
Ja, ich bin auch Vettel. Wir sind alle Vettel-Fans. Wir sind ja Deutsche.
Ruben, du auch, oder?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob Sebastian Vettel dann, wenn er irgendwann zurücktritt, in den nächsten Jahren danach auch einen eigenen Podcast macht, so wie Nico.
Ja. Mit Nico zusammen.
Pass auf.
Das wäre natürlich auch was, ja.
Wie heißt der denn? Beyond the Younger Guy oder wie?
Beyond Honestly heißt der.
Behind the Younger Guy muss das heißen. Mein Witz ist kaputt gegangen. Scheiße. Naja, sei es drum. Vielen Dank trotzdem für die Bewertung. Ja, wir haben einige kritische Stimmen bekommen zu unserer Art und Weise zu Sebastian Vettel. Haben wir ja auch schon mal besprochen. Und in der Tat hat er gesagt, dass er sich mit dem Auto nicht wohlfühlt. Charles Leclerc aber schon. Ja, was sagt denn das dann aus? Ja. So, also da können wir ja nichts für und auch dieses Geschrei nach Mick Schumacher, und das ist natürlich totaler Schwachsinn, ne? Also ihn jetzt mit Mick Schumacher zu ersetzen, darum geht's ja gar nicht, aber es ist durchaus so, dass auch in China natürlich wieder die Augen so ein bisschen auch auf ihn und dieses Duell gegen Charles Leclerc schauen werden. Was dann da passiert, wir werden das beobachten, werden wir auch später nochmal drüber sprechen. Eine Rezension noch und dann schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Bikahuna schreibt mit 5 Sternen kontrovers, aber ehrlich. Tatsächlich sind die Standpunkte oftmals nicht meins, aber die schonungslose Analyse und auch das Augenmaß ist in der Regel erfrischend und hörenswert. Dass es jetzt kein Ferrari oder Sepp 5 Lovecast ist, ist völlig in Ordnung. Die Punkte werden schließlich auf der Strecke gemacht und der zweite ist halt leider immer der erste Loser. Nun, so kann man das sehen. 5 Sterne. Vielen Dank. Wir sollen weniger sagen. Wurde uns auch gesagt, dass wir sehr oft sagen.
Ja, was sagt man dazu? Das ist natürlich immer so eine Sache. Also sei froh, dass wir nicht Boris Becker hier im Podcast haben. Also das fällt natürlich nur auf, wenn man drauf hört.
Wir haben kein Skript, deswegen haben wir diese Momente. Es tut uns leid, wir versuchen das zu minimieren. Können wir nicht immer gewährleisten.
Da kann ich allen empfehlen, hört mal Silbermond live und achtet mal darauf, was die Sängerin in jeder quasi Pause macht.
Boah, die sagt so oft, ey.
Macht nämlich grundsätzlich immer und wenn ihr darauf mal achtet und euch ein Live-Video von Silbermond anguckt, was ja schon mal schwierig genug ist, ja, weiß ich, aber ist so ein M kein Problem mehr, sag ich mal so. Also da, ich beneide den Audio-Engineer, der das schneiden muss im Studio, nicht.
Fun Fact am Rande, wenn ihr euch das Album von Silbermond Himmel auf mit der DVD besorgt, könnt ihr mich auf der Bühne sehen. Großer Silbermond-Fan.
Ich dachte, es kommt jetzt irgendwas, wenn man den Song rückwärts hört, dann kommt irgendwie Sebastian Vettel wird Weltmeister oder so.
Nee, das Sebastian Vettel hört immer so irgendwas, das bleibt, ja, oder wir waren unendlich.
Anale Krieger des Lichts.
Jetzt haben wir schon 14,5 Minuten gesprochen, ohne was zu sagen. So, das ist eigentlich,
das macht auch nichts.
Die Stärke dieses Podcasts.
Wir sind wir sind das Racing MML, so nach dem Motto.
Wollen wir jetzt noch was mit Inhalt machen oder machen wir schon Pause?
Ja, wir können ruhig mal auch mal, lass doch mal was anreißen und dann machen wir so einen Cliffhanger. Dann machen wir Pause.
Okay. Ruben, welchen Formel-1-Fahrer hast du in deiner Zeit als Formel-1-Fan in den letzten 999 Rennen am meisten gehasst? Wir sind gleich wieder da, nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid.
Die brauche ich auch zum Überlegen.
Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Die Vorschau auf den großen Preis von China, das 1000. Rennen in der Formel-1-Geschichte. 999 oder wie viele auch immer das am Ende waren. Es liegen hinter uns und da hat man natürlich viele Fahrer kommen und gehen sehen. Und ich hatte ja Ruben Zimmermann gerade die Frage gestellt, welchen Formel-1-Fahrer hat er in den letzten 999 Rennen am meisten gehasst? Nun weiß ich natürlich, dass es ein sehr, sehr starker Begriff ist, dieser Begriff Hass. Wir reden hier natürlich von diesem plakativen Unmut an einen Fahrer, vielleicht einer, der ihn komplett genervt hat. Ne? Also hängt das jetzt nicht so sehr an die große Glocke. Ruben, ist dir jetzt jemand eingefallen?
Tatsächlich schwierig zu sagen. Also so richtig Hass auf keinen Fall. Ganz simpel gesagt tatsächlich, als Kind war ich natürlich auch in meinen Anfangsjahren, als ich zur Formel 1 gekommen bin, Schumacher-Fan. Das heißt im Prinzip, jeder Gegner von Schumacher war halt damals erstmal doof. Also da fallen einem natürlich ein, erstmal Dame Hill, dann später Mika Häkkinen. Lustigerweise ja Fahrer, die ich eigentlich heutzutage auch sehr, sehr mag. Aber als Kind denkt man ja halt noch einfach so in Schwarz-Weiß, Schumacher ist gut, das heißt, alle anderen sind schlecht. Ansonsten grundsätzlich jetzt, wenn ich mal weggehe von der Fansicht und vielleicht mehr in die journalistische Sicht reingehe, ohne dass ich jetzt einen speziellen Namen nennen könnte, aber ich mag halt grundsätzlich alle Fahrer ein bisschen weniger, die nichts zu sagen haben oder die einfach in der Außenwirkung relativ langweilig sind. Das hat jetzt nichts mit Hass zu tun, das ist einfach dann eine Frage, ja, wem man vielleicht lieber zuhört, auch wenn er mal ein Interview gibt oder mit wem man auch selbst lieber mal redet oder ja, mit wem man halt einfach nichts anfangen kann.
Du bist voll auf die RTL-Propaganda reingestiegen, ne? Früher in den 90ern.
Ja, wie gesagt, als Kind ist das, glaube ich, von der Psychologie ja ganz normal. Also du bekommst es halt vorgelebt, von wo auch immer und übernimmst es dann so und ich sag mal, das geht jetzt schon sehr in die tiefen psychologische Ebene rein, aber das Ganze dann auch zu hinterfragen, dauert ja dann auch in der Entwicklung ein bisschen, bis man mal so weit ist, dann vielleicht doch auf den Trichter zu kommen. Vielleicht sind die ja doch alle gar nicht so doof, auch wenn ich die als Kind immer blöd fand.
Ole, wer fällt dir denn so ein, den du Zeit deines Formel-1-Fan-Daseins nie so richtig gemocht hast oder mal nicht gemocht hast?
Da bin ich auch so ein bisschen bei Ruben, Stichwort RTL-Propaganda, Fernando Alonso damals. Mhm. Mittlerweile finde ich Fernando Alonso ziemlich cool, aber natürlich war natürlich derjenige, der Michael Schumacher vom Thron gestoßen hat, wobei ich bin jetzt kein brennender Michael Schumacher-Fan, aber das war natürlich trotzdem irgendwie so ein Gegner, der war halt schon in seiner Anfangszeit und dann auch bei McLaren mit Lewis Hamilton schwieriger Typ, um es vorsichtig zu formulieren. Mittlerweile ist er ja, wenn wir im Wrestling-Jargon bleiben, ist er ja face geturnt, so nach dem Motto. Auch zu Recht in gewisser Weise und vielleicht hat man ihm damals auch so ein bisschen Unrecht getan. Der fällt mir spontan ein, als Ruben eben sagte, Fahrer, die nicht so viel von sich geben, musste ich spontan an Stoffel van Dorn denken, irgendwie, oder auch Julian Palmer, aber das sind natürlich so Leute, die kommen und gehen halt wirklich. Ich glaube, wen man da noch nennen könnte, wer so ein bisschen auch immer schwierig war Nelson Piquet, also nicht Junior, sondern der andere, der auch so ein bisschen, war, sagen wir mal so, aber sonst so wirklich Hass oder so Fahrer, die man nicht mag, gibt es eigentlich jetzt eher weniger. Es gibt natürlich Fahrer, die man mehr mag und die man weniger mag. Ich mochte zum Beispiel damals auch Mika Häkkinen oder Montoya, fand ich super damals, obwohl sie gegen Schumacher gefahren sind. Und gerade Schumacher ist natürlich auch nicht immer der fairste Fahrer gewesen, sagen wir mal so. Dann gab es noch eine Zeit, wo ich Lewis Hamilton jetzt nicht so gut fand, aber ja, also meine Antwort wäre Fernando Alonso, aber dann auch nur bis zu seinem McLaren-Wechsel, sagen wir mal, bis zu seinem zweiten.
Ja, es ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, ne? Auch was man dann von der Familie so mitbekommt, also bei meinem Vater war es so, der vergöttert Schumacher, Michael Schumacher, Ralf mag er gar nicht, mittlerweile ein bisschen mehr, seitdem er Sky-Experte ist, ist so gewesen, dass ich dann manchmal Michael Schumacher gar nicht so mochte. Ich glaube, das ist dann auch so dieser Turn, der dann passiert. So, wenn jemand in deinem nächsten Umkreis jemanden ganz besonders mag, dann fängst du irgendwann davon an, genervt zu sein. Und so nervte mich Michael Schumacher halt eine Zeit lang in meiner Kindheit und Jugend auch ziemlich. Das flachte dann aber ab. Ja, wen ich eigentlich tatsächlich nie mochte, ist Heinz-Harald Frentzen gewesen. Ich fand ihn immer ganz fürchterlich. Ich hab das nicht gemocht, wenn ich den gehört habe. Und der hatte immer was ganz Gruseliges für mich als Kind. Ich mochte ihn einfach nicht.
Der Gruselfrenzen,
ja.
Ist natürlich eine schwierige Frage zu beantworten, weil man natürlich nur eine gewisse Zeit mitbekommen hat. So die 60er, 70er, 80er und das Beste von heute hat man ja nicht unbedingt so mitbekommen. Also wenn man jetzt so einen Fahrer nennt, wie zum Beispiel Prinz Bira oder sowas, ja, like, wenn du ihn noch kennst, oder also so Größen der 50er, 60er, mit denen können wir natürlich überhaupt nichts anfangen, aber da würde man vielleicht auch Fahrer eher nicht mögen, ja. Ja. Ich kann zum Beispiel auch persönlich nicht viel mit einem Senna anfangen.
Okay.
Ich fand den irgendwie immer so ein bisschen, ja, also der hat natürlich schon ein gewisses Talent gehabt, ja, kann man nicht von der Hand weisen, um es ein bisschen vorsichtig zu formulieren, aber diese Huldigung und dieses in den, naja, jetzt hätte ich fast gesagt, in den Himmel oben, finde ich so ein bisschen, ja, schwierig. Also das ist so ein bisschen so, der genießt so ein Heldentum, aber da gibt es halt andere, die halt auch ähnlich erfolgreich oder erfolgreicher waren.
Ich glaube, wenn ich die Zeit mit Alain Prost richtig mitbekommen hätte, hätte ich Alain Prost so als Fan überhaupt nicht gemocht.
Ich fand Prost auch immer besser. Oder auch Menzel. Menzel finde ich super.
Nee, ich hätte ihn ja nicht gemocht.
Ah, du hättest ihn nicht gemocht?
Nee, okay. Ich finde Alain Prost auch jetzt total. Also, irgendwie ist Renault und ich, wir funktionieren nicht miteinander, glaube ich. Also, ja, aber andersrum gefragt. Du hast gerade gesagt, Prost und Menzel findest du gut. Menzel finde ich mittlerweile auch super gut, seitdem ich das Buch gelesen habe, noch viel mehr. Ja, dann ja die andere Frage. Ruben, fangen wir mit dir erstmal an. Wer ist dir denn in den letzten 999 Rennen so richtig ans Herz gewachsen als Fahrer?
Boah, das ist auch echt eine schwierige Frage. Also tatsächlich, obwohl ich ihn ja selber nie bewusst miterlebt habe, weil ich damals einfach noch zu klein war, im Gegensatz zu Ole, finde ich halt Senna sehr faszinierend, einfach seine ganze Person. Das ist tatsächlich mit Sicherheit auch so ein bisschen dieser Faktor, wie Ole ja gerade gesagt hat, dieser Glorifizierung natürlich, dass man da schnell so ins Extrem rutscht und sagt, ja, alles, was er gemacht hat, war sensationell. Er war der beste Fahrer aller Zeiten. Es gab auch in der Karriere von Senna, wenn man sich damit ein bisschen befasst oder die natürlich auch bewusst miterlebt hat vielleicht, gibt es ja auch viele Kontroversen durchaus. Ähnlich ja wie auch bei Michael Schumacher. Das heißt, man kann da immer geteilter Meinung zu sein. Aus irgendwelchen Gründen, mich fasziniert einfach diese Person und auch dieser Fahrer. Ja, ansonsten natürlich früher als Kind, das ging ja aus meiner Antwort gerade schon hervor, Michael Schumacher, weil man es halt einfach hier in Deutschland damals auch so vorgelebt bekommen hat. Und ja, ich glaube, man muss Michael Schumacher auch ganz egal, wie man zu ihm steht, dankbar sein dafür, was er in Deutschland für die Formel 1 getan hat. Weil ohne eine Person wie Michael Schumacher würden vielleicht wir jetzt auch nicht hier sitzen und drüber reden, weil dieser Sport einfach gar nicht die Popularität hätte, die er heute hat, ohne einen wie Michael Schumacher. Das darf man bei der ganzen Sache auch nie vergessen. Klar, dann kam irgendwann Sebastian Vettel ein paar Jahre später. Aber bei mir ist es tatsächlich so, gerade was die Formel-1-Fahrer angeht, dass sich das doch häufig auch geändert hat. Mhm. Also ähnlich wie Ole das auch gesagt hat, dass er das auch früher an Alonso eher doof fand, am Ende dann relativ cool. Es ist bei mir tatsächlich relativ ähnlich. Also ich habe auch bei Alonso hatte ich es tatsächlich auch. Den fand ich auch früher eigentlich noch relativ cool, fand ihn dann in seiner Ferrari-Zeit ein bisschen daneben. Mittlerweile mag ich ihn wieder. Lewis Hamilton ist auch so eine Person, wo ich mich auch nie ganz entscheiden kann. Ist er jetzt, mag ich ihn jetzt oder mag ich ihn jetzt nicht? Also mit seinem Lebensstil kann ich persönlich nichts anfangen, aber es ändert halt nichts dran, dass er ein überragender Rennfahrer ist. Das darf man dabei halt auch nie vergessen. Insofern da jetzt auch wieder eine Person rauszuwählen, ist relativ schwierig.
Bei mir war es ja so, ich mochte Jacques Villeneuve erst gar nicht so gern und irgendwann fand ich ihn total cool. was der im BAR gefahren ist.
Das ist, glaube ich, aber auch dann tatsächlich ein bisschen, also ich weiß nicht, ob wir jetzt repräsentativ sind, aber ich glaube, das ist zum Beispiel bei der Formel 1 oder generell im Motorsport dann auch anders als beim Fußball. Weil beim Fußball hast du halt ja, in der Regel einen Verein und bei dem bleibst du dann bis an dein Lebensende. Und ich glaube, im Motorsport ist es schon so, dass da doch eher eine größere Fluktuation ist. Mal findet man den einen ein bisschen besser, mal den anderen. Und weil es halt doch eher dann auch auf Personen bezogen ist und nicht so sehr auf die Teams.
War ja auch immer ein großer Fan von Karl Wendlinger.
Den hast du doch gar nicht aktiv mitbekommen.
Doch, auf meiner Quartettkarte.
Ich dachte in der DTM, Anfang der 2000er.
Wer hat denn DTM geguckt?
Ja, ich. Anfang der 2000er, DTM, war der Shit. Jetzt ist es halt der Shit, aber anders.
Ja. Ja. Hast du noch einen Fahrer, Ole, wo du sagst? So?
Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, Nigel Mansell fand ich immer super. Habe ich natürlich aktiv nie gesehen, aber retrospektiv hat man sich natürlich Sachen angeguckt. Nigel Mansell fand ich immer super, wie gesagt. Kimi finde ich super.
Ja.
Montoya fand ich auch immer super. Ronnie Patterson. Das wären jetzt so die Leute, die mir jetzt spontan einfallen. Bei mir sind es eher so die Größten des Sports, sondern halt so Leute, die halt lange auf einem hohen Niveau gefahren sind, vielleicht auch nie Weltmeister geworden sind. Das ist für mich, fand ich immer spannender. Also ich finde ich so All-Time-Favorites, wie gesagt, Kimi, Montoya und Nigel Mansell.
Wundert mich, dass keiner Graf Berge von Tripp sagt.
Grüße.
So.
Naja, also der hatte eine gute Saison.
Sehe ich gerade übrigens hier bei Instagram. Die Formel 1 macht ja gerade diese Grafiken. Ne? Mhm. If Modern Races had Classic Graphics und
ja.
Jetzt haben sie endlich die Grafiken aus den 90ern gemacht und das finde ich immer noch am geilsten. Welche Grafiken fand ihr am besten?
Einführen. Die sind immer noch gut.
Ja.
Weil die so einfach sind. Das sind große Zahlen in Leuchtschrift, die nicht so viel vom Bild wegnehmen einfach.
Wobei ich da aber tatsächlich finde, ich weiß gar nicht mehr, wie man damals ohne diese Übersicht, die du heute an der Seite hast, mit der Reihenfolge und ohne Hilfsmittel wie irgendwie noch eine App nebenbei oder irgendwas, wie man damals das Rennen überhaupt verfolgen konnte. Also es ging ja damals auch. Aber,
ja, genau.
aber irgendwie aus heutiger Sicht ist es schwer vorstellbar, wenn du so einen Grand Prix mehr oder weniger blind verfolgen müsstest, ohne zu wissen, wer jetzt gerade irgendwo um die Position, weiß ich nicht, 5 bis 10 fährt.
Ja.
Schwierig. Also wie gesagt, das ging ja damals irgendwie, aber aus heutiger Sicht schwer vorstellbar.
Da kann ich auch jedem mal empfehlen, bei F1 TV reinzugucken, so die Rennen aus den frühen 80ern, so 81, 82, 83, die hatten teilweise auch noch gar keine Grafiken, ja, vielleicht wurde einmal irgendwas eingeblendet, irgendwann mal im Laufe des Rennens, aber sonst nicht. Bei YouTube gibt es, glaube ich, auch ein tolles Video, Frankreich 73, klasse, komplett ohne Grafiken, 3 Kameras an der Strecke, also das hat man sich aber damals halt auch angeguckt, ja, oder Nordschleife oder sowas, schön mit dem Helikopter, wo du einfach gar nicht wusstest, wer jetzt irgendwo, ne, das war ja auch das Ding damals in Fuji 76 mit James Hunt und Niki Lauda, das war ja auch komplett verwirrend, weil James Hunt wusste ja jetzt bis zum Schluss dann nicht, hat es jetzt gereicht oder hat es nicht gereicht, heute wüsste man das halt sofort, ja, weil heute gibt's ja Berechnungen, wo man nach dem Boxenstopp rauskommt und sowas. Das gab's alles damals noch nicht. Also da hat sich auch in der TV-Präsentation und in dem Guckvergnügen, sage ich mal, ein bisschen was geändert.
Glaube ich auch so ein bisschen dahingehend, dass jetzt viel mehr Leute auch interessiert, was im Rest des Feldes vor sich geht, während vielleicht damals einfach tatsächlich viele immer mehr den Gewinner sehen wollten und einfach am Ende wichtig war, wer gewonnen hat und nicht mal unbedingt so, ja, wo jetzt Platz 10 und 11 der Kampf gerade ist. So,
ja, und damals war natürlich auch das Feld noch weiter auseinandergezogen.
Ja.
Das man hat auch nicht vergessen. Also da fuhr halt ja in der Regel sowieso, wenn wir jetzt mal die frühen 90er nehmen, fuhr ja erstmal Michael Schumacher 40 Sekunden vom Rest des Feldes. Und dahinter dann kam irgendwann Williams und dahinter dann nochmal 20 Sekunden danach ein Ferrari. Und das hat es natürlich einfacher gemacht. Heutzutage sind ja die ersten 10 bis Mitte des Rennens innerhalb von 30 Sekunden. Also
ja, früher gab es Rennen, wo alle bis auf der zweite überrundet waren.
Ja, genau.
Teilweise sogar mehrfach. Ja, also stell dir mal vor, das wird es heute geben. Da wird der Aufschrei groß. Ja,
früher war alles besser.
Ja, früher war alles besser, genau. Finde ich total toll, wenn der Sechste einfach 100 PS weniger hat Und dann dreimal überrundet, ist trotzdem noch ein Punkt holt, das ist Chancengleichheit für alle. Das ist doch perfekt, oder nicht? Das wollen wir doch alle sehen.
Heute käme übrigens auch ein Williams als Zweiter ins Ziel, der ist aber schon dreimal überrundet worden, gesehen in Bahrain. Ja, ne? Also.
Das ist richtig, aber weil alle anderen natürlich ausfallen,
ja,
nur halt Williams dann nicht. Das war ja auch früher so. Wenn du früher eigentlich ins Ziel gekommen bist, war die Chance hoch, dass du Punkte geholt hast.
Und das, obwohl ja nur 6 Punkte geholt haben.
Ja, damals. Genau. Genau. Oder davor sogar nur 5.
Ja. Ja, heute ein bisschen Opa erzählt vom Krieg aus der Formel 1 Mottenkiste. Ja, gleich natürlich noch Momente, die uns in Erinnerung geblieben sind. Klar, logisch, 99 Rennen. Wie viele es dann auch waren. Da gibt es viele Momente, die besprochen werden wollen. Und wir schauen natürlich auch voraus auf diesen spannenden Grand Prix von China, auf den wir uns richtig freuen, richtig sehr freuen, muss man fast sagen. Ja. Und also ich bin wirklich heiß drauf. Ich finde es auch geil, morgens aufzustehen und Formel 1 zu gucken. Ne? Live, total, nicht on demand. So, das ist das, was mir Spaß macht. Und dafür lebe ich. Dafür lebe ich diesen Sport. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir weiter drüber. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler. Ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de. Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und in den letzten 999 Rennen der Formel 1 sind viele Momente uns ins Auge gestochen. Und Herr Bausang Farm, sie fragte uns in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, was denn unsere Momente waren, die wir nie vergessen werden. Und da fange ich einfach mal an. Ich glaube, so ein Moment, so ein Formel 1 Moment, den ich nie vergessen werde, ist der Panis-Unfall. Das habe ich euch auch schon öfter erwähnt, ja. Weil ich da halt noch genau weiß, wo ich war und weil ich den auch gesehen habe. Und ich das einfach verbinden kann mit diesem Unfall und der ja schon sehr heftig war. Ich glaube dann die Bianchi-Geschichte. Und die Art und Weise, wie man dann morgens nach diesem Japan Grand Prix hier saß und nicht so ganz verstanden hat, was da passiert ist und man sich informiert hat und obwohl das noch gar nicht so lange her ist, wirkt das jetzt schon wie eine Ewigkeit, muss ich sagen, dass das passiert ist. Und bei mir natürlich Rosbergs Weltmeisterschaft, ne? Also Nikos, nicht Kekes.
das würde mich auch wundern, wenn ich die gesehen hätte. Schön in Las Vegas, ja, wäre das Rennen nochmal gucken. Ganz spannendes Rennen, ganz tolle Strecke auch.
Nee, und doch, da habe ich mich schon sehr gefreut und das ist, glaube ich, so ein Moment, so, das war auch das erste Mal seit langem, dass ich wieder einen Fahrer richtig hinterhergefiebert habe, sozusagen, und mich einfach tierisch gefreut habe, dass er Weltmeister geworden ist. Ole, was sind so drei Momente oder so, die dir so aktiv in Erinnerung geblieben sind?
Das ist halt, da sind wir wieder bei dem Ding, dass man ja nicht alles wirklich live mitbekommt.
Ja, das, was du live mitbekommen hast, natürlich.
Ja, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, man könnte natürlich so Sachen nennen, wie jetzt den Reifenplatzer von Nigel Mansell 86 in Adelaide, aber das hat man ja nicht live gesehen, genauso wie den ersten Weltmeistertitel von Michael Schumacher und so weiter, den Unfall von Niki Lauda, aber das ist ja alles retrospektiv, das hat natürlich eine ganz andere Wirkung. Bei mir auf jeden Fall der erste Weltmeistertitel von Michael Schumacher, den habe ich sogar live gesehen, obwohl es in Japan war. Man stelle es sich vor, habe ich morgens vom Fernseher gesessen.
Stimmt, das habe ich auch morgens gesehen, ja.
Das war ganz groß, auch in der Saison verbunden. Das war ja auch meine erste Saison, da sind auch viele Momente, irgendwie der Sieg von Barrichello in Hockenheim, das Überholmanöver von Häkkinen gegen den Schumacher in Spa, kann man auch nennen. Sicher auch der Titel von Nico, das weiß ich nämlich noch, weil ich den auch schön auf dem Handy geguckt habe und dreimal Datenvolumen nachbestellt habe. War richtig gut, auch war richtig teuer. Aber da war ich nämlich auf einem Geburtstag, ja, und während des Rennens sind wir halt zu diesem Geburtstag gefahren. Ich habe das dann auf der Autobahn auf dem Handy geguckt Und dann in dieser, in meinem kleinen Garten, in dieser Gartenlaube, habe ich das, während alle anderen, gut, die haben alle Russisch gesprochen, habe ich sowieso nichts verstanden. Ich habe dann schön hingeguckt. Das weiß ich nämlich noch sehr genau. Das war auch schon großer Moment. Und was ich auch noch nennen würde, wäre das Überholmanöver 2001 von Montoya gegen Schumacher in Brasilien. Das ist zwar jetzt kein wahnsinnig bedeutender Moment, aber für, das war so die Entthronung von Michael Schumacher so ein bisschen.
Ja, stimmt, ja.
So ein ganz kleines bisschen. Das würde ich noch nennen. Wenn ich jetzt über, das wäre das, was mir so spontan einfällt. Also es gibt sehr viele Momente so in der Unfall von Luciano Burti, ja.
Yo.
Grüße an Jacques Schulz. Ich habe dieses Video, glaube ich, sehr oft gesehen.
Der sucht ihn immer noch.
Was?
Der sucht ihn immer noch.
Ja, er steigt aus. Nein, das ist Irvine. Also, da gibt es schon viele, wenn ich jetzt noch überlegen würde, würden mir noch mehr einfallen. Aber jetzt, es liegt halt die großen Momente, ich weiß nicht, woran das liegt, für mich liegen halt eher in der Vergangenheit und jetzt gar nicht mal so sehr aktuell, so in den letzten Jahren, auch wenn es da auch sicherlich einiges gab.
Um?
Während ihr jetzt gesprochen habt, sind mir tatsächlich gefühlt 100 Momente eingefallen. Also die ersten, an die ich jetzt denken musste, als du das Thema angerissen hast, war auf jeden Fall WM-Finale 97. Damals noch als Kind.
Die WM war 98 übrigens. Frankreichs Weltmeister geworden.
Ja, genau. Und WM-Entscheidung 97 in Jerez. Erste Reaktion natürlich damals. Scheiße, Villeneuve hat Schumacher rausgedrängt. Wie es ja auch eindeutig war. Damals zumindest aus Sicht eines Kindes.
Klar, man muss auch sagen, Michael Schumacher hat sich auch 2005 in der Raskas verbremst.
Auch ein großer Moment übrigens.
Genauso wie Nico Rosberg das auch 2005 gemacht. Der hat sich da wirklich verbremst. Das war keine Absicht.
Hat er dir im Monza erzählt, ne?
Ja, das natürlich. Ich glaube Nico auch jedes Wort. Das war, er wollte einfach zu viel, hat sich verbremst, musste den Notausgang nehmen. Lewis Hamilton konnte leider die Runde nicht zu Ende fahren. So ein Zufall. Das ist genau das gleiche wie mit Alonso und auch so ein Moment. Alonso und Hamilton 2007 in Ungarn. Das war auch einfach Pech im Qualifying, ganz klar.
Ruben, mach weiter.
Dann auf jeden Fall auch noch ein Moment, Stichwort Unfälle. Kubica damals in Kanada. Also das war auch so ein Moment, wo, weil es war, glaube ich, damals wirklich seit Jahren der heftigste Unfall. Und
definitiv.
Man wusste auch nicht, wie sicher sind diese Autos. Und die erste Reaktion war erstmal, okay, der ist tot. Also, weil das war ja wirklich, das Ding hing ja komplett in Fetzen eigentlich. Das, ich weiß noch, wie er dann da auf der Seite, also wie das Auto auf der Seite lag oder das, was vom Auto noch übrig war. Und er halt dann irgendwie noch so halb da rausguckt und der erste Reflex halt wirklich so war, okay, das war jetzt nicht gut. Dass es dann am Ende doch relativ glimpflich ausgegangen ist, natürlich umso schöner. Großer Moment sonst auch noch, 98 in Spa, Schumacher als Dreirad, auch ein Bild, total. was man glaube ich nicht vergessen wird. Oder generell dieses ganze Rennen 98, also auch dieser Startunfall, der ja völlig surreal war eigentlich. Also
das war glaube ich so das erste Mal, wo ich wirklich die Formel 1 bewusst mitbekommen habe. Weil das natürlich riesengroß war.
Das war tatsächlich auch eine Frage, die ich mir persönlich tatsächlich vor diesem Rennen gestellt habe. Was war eigentlich das erste Rennen, was ich wirklich bewusst miterlebt habe? Und ich kann es aber nicht mehr genau sagen. Also ich weiß, dass ich die Formel 1 auf jeden Fall irgendwann halt in meiner Kindheit, Anfang der 90er, verfolgt habe. Aber ich habe zum Beispiel jetzt keine bewusste Erinnerung mehr an Imola 94 zum Beispiel. Also damals war ich 4 Jahre alt, fast 5. Bin mir relativ sicher, dass ich das damals auch schon irgendwie verfolgt habe oder ich meine, man muss das ja mitbekommen haben, das war ja groß auch in den Nachrichten, hab da aber tatsächlich keine bewusste Erinnerung mehr dran. Also das ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wisst ihr das noch, wo ihr wirklich zum ersten Mal bewusst gesagt oder wo, wenn ihr zurückdenkt, dass ihr sagt, okay, das war so dieser erste bewusste Formel-1-Moment, an den ich mich erinnern kann?
Das wäre bei mir tatsächlich Spa 98.
Okay.
Ich glaube, ich habe mir auch Erinnerungen an das an die WM-Entscheidung 98 mit dem Platten von Schumacher und dem speziellen Helm und sowas. Also daran kann ich mich noch erinnern, aber alles, was davor ist, nicht tatsächlich.
Boah, ich müsste bei mir auch überlegen.
Boah, ist gar nicht so einfach.
Das ist wirklich, ey, wenn ihr zu Hause, das könnt ihr gerne mal machen, Hashtag StartingGridMSP oder in unserer StartingGridF1-Fans Facebook-Gruppe, in unserer Telegram-Gruppe oder wo auch immer ihr wollt, gerne mal euren ersten bewussten Formel-1-Moment schreiben. Boah. Ich würde also fast sagen, halt, Entschuldigung, ja.
Ich, wie gesagt, ich weiß halt bei mir, also ganz bewusst eben noch dieses WM-Finale 97, aber ich weiß halt, dass ich die Formel 1 auch davor in den Jahren schon verfolgt habe, nur ja. Ich kann mich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bewusst dran erinnern.
Ich glaube, bei mir ist es dieser Panis-Unfall.
Ja.
Ja, aber das war auch 97, ne? Ja,
das war auch 97, also davor habe ich wirklich, also ich, keine Ahnung, ich kann mich noch an 99 erinnern, den Unfall von Schumacher, das weiß ich, weil da war ich mit irgendwie Freunden spielen und der Vater des Freundes war irgendwie mit und dann hatte mein Freund hat eben gefragt, ob Schumi schon fährt und er sagte, ja, der fährt schon lange. Stellt sich raus, er ist nicht so lange gefahren. Das weiß ich noch.
Daran sieht man auch schon, Ole auch damals schon kein Hardcore-Fan.
Ja, damals war ich immer nicht so. Das ist richtig, damals war ich natürlich noch nicht so eingebunden.
Ja, klar.
Nee, aber tatsächlich, dieser Schumacher-Unfall erinnere ich mich auch noch dran, was ja auch mal ein Zeichen dafür ist, dass es halt wirklich irgendwie ein wichtiger Moment war, dass man halt noch wirklich weiß, wo man war. Ich war damals tatsächlich im Sommerurlaub am Strand, habe aber dieses Rennen dann trotzdem auf dem Hotelzimmer, glaube ich, geschaut. Das muss ja im Hotel gewesen sein. Aber da erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran.
Wie gesagt, ich habe die Geschichte schon zigmal erzählt, glaube ich, ne? Mit dem Schwimmbad und Michael Schumacher.
Ja, genau.
Ne? Also, ja. Kannst du auch noch mal erzählen, wenn ihr wollt. Ich war im Schwimmbad. Plötzlich hat der Bademeister durchgesagt, Michael Schumacher hatte einen schweren Unfall. Das Ganze
ist auch geil, dass der Bademeister ist. Da sieht man mal diesen Status tatsächlich auch, ne? Ja. Den er damals hatte.
Und alle sind raus, also nicht alle, ich glaube, einige sind noch drin geblieben, aber ich bin sofort raus und nach Hause gefahren und dann kam ich nach Hause und dann hat gerade Kai Ebel den weinenden Norbert Haug interviewt.
Aus heutiger Sicht ja auch ein absolut lächerlicher Unfall.
Ja, ja, würde total. Heute nichts mehr passieren, glaube ich.
Ja, wenn das heute passiert, da steigst du aus und lachst.
Das also ist ja ungefähr.
Der wäre ja gar nicht so hart eingeschlagen. Erstens wäre da ja kein Kies.
Genau.
Da wäre ja Asphalt. Aber selbst wenn da Kies wäre, dann die Bremsen sind ja heute schon auch, selbst wenn sie nicht funktionieren, ein bisschen besser. Und da ist ja diese Tech Pro Barrier und drei Reifenstapel und die Monocoque sind ja so sicher. Also da würde. Also wir haben es ja gesehen mit Brandon Hartley Dingens.
Russland, oder?
Wobei, da haben nicht die Reifen versagt. Aber sagen wir mal, Heikki Kovalainen, like, wenn du noch kennst, 2008 in Barcelona, was ja ein ähnlicher Unfall war. Oder auch Carlos Sainz in Russland. Da passiert ja nichts
mehr. Aber guck mal, der Unfall von Kimi in Silverstone. Als er quasi auch wie so eine Harpune in die Leitplanke, in die normale gefahren ist. Ja,
der war mega heftig.
Der war richtig heftig und ihm ist nichts passiert. Also es ist halt so, und da wäre wahrscheinlich damals noch viel, viel mehr passiert. Deswegen immer diese Sache, ist die Formel 1 besser geworden? Natürlich. Also was die Sicherheit angeht und so und auch die Entwicklung, ist die Formel 1 natürlich ein Stück weit nach vorne gegangen. Wenn wir natürlich jetzt auch drauf schauen, Lars Reckers fragt das in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Die besten Rennen haben wir erwähnt. Werden es nochmal 1000 Rennen? Weiß ich jetzt nicht. Was bräuchte die Formel 1, um weiterzuleben und zum Überleben? Privatteams, die auch ihre Rechnung bezahlen können und vorne mitfahren können? Oder mehr Werksteams? Das ist ja auch immer so eine Frage, die sich irgendwie überall gestellt wird, Ruben. Was ist so der Weg, den die Formel 1 geht? Bernie Ecclestone hat jetzt gesagt, die Formel 1 sollte Angst haben vor der Formel E. Weiß ich nicht. Ich glaube, das bleiben zwei verschiedene Serien, aber ist trotzdem eine interessante Frage. 1000 Rennen und ja, was passiert dann?
Ist tatsächlich schwierig, in die Zukunft zu schauen. Also Bernie Ecclestone ist halt immer eine Nummer für sich, ne? Also der Mann, der vor ein paar Jahren noch gesagt hat, die Formel E wird nie passieren, weil es hat eh keine Zukunft. Und jetzt plötzlich ist er der größte Fan. Also deswegen, wie man die Aussagen von Bernie wertet, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Zukunft der Formel 1, ich persönlich würde es tatsächlich, also ich glaube, das Wichtigste, was sie jetzt wirklich machen müssen, was, glaube ich, auch jeder weiß, was kommen muss, ist einfach dieser Budgetdeckel, weil ansonsten machst du die Teams auf Dauer kaputt. Also das ist wirklich, jetzt gerade bei Williams sieht man es schon, ich glaube, wenn da nicht irgendwas passiert, wird McLaren wahrscheinlich auch in eine ähnliche Richtung gehen in den kommenden Jahren. Also ich glaube, wenn sie diesen Budgetdeckel drauf machen irgendwann, dann wird die Formel 1 sicherlich auch für neue Hersteller wieder interessant, weil momentan denke ich mir als Hersteller ja auch, Formel-1-Programm kostet halt, wer weiß, wie viele Millionen, kann ich halt auch andere Sachen machen, die ein bisschen günstiger sind. Ich persönlich fand die Formel 1 damals sehr cool, als einfach noch mehr Hersteller mit dabei waren. Also vor dem großen Ausstieg, als dann Toyota weg war, irgendwann als BMW gegangen ist, fand ich persönlich sehr schade. Jetzt momentan, dieses Konstrukt ist, glaube ich, so nicht tragfähig, wie es momentan läuft. Gut, dann hast du halt jetzt noch mit Haas ein Team, was halt nochmal einen anderen Weg geht und mehr oder weniger eben diese B-Team-Schiene fährt. Nur will man das wirklich haben, ist halt die Frage. Also dann hast du halt irgendwann, also ich meine, grundsätzlich spricht nichts gegen B-Teams, nur dann brauchst du eigentlich auch mehr Hersteller. Also, weil es hat, glaube ich, keiner Lust, dass du am Ende eigentlich nur noch drei Teams hast, nämlich Red Bull, Mercedes, Ferrari, vielleicht auch nicht Red Bull, wenn sie doch irgendwann aussteigen, die wirklich um Siege mitkämpfen können. Und alle anderen sind B-Teams und fahren hinterher. Halte ich persönlich für schwierig. Tatsächlich ist eigentlich die MotoGP, was das angeht, auf einem relativ guten Weg, wenn man das ungefähr vergleichen kann. Da gibt es insgesamt 6 Hersteller mit Kundenmotorrädern. Das heißt, die halt wirklich die Motorräder dann auch, klar sagt man jetzt bei der Formel 1, Kundenautos wollen wir eigentlich nicht haben. Also wirklich klassische Kundenautos, so wie früher, dass du halt einfach deine alten Autos an ein anderes Team verscherbelst oder halt noch ein drittes, viertes Auto baust, von Ferrari zum Beispiel, und dann einfach Haas draufschreibst, wie auch immer. Ich aber finde das Prinzip in der MotoGP gar nicht so schlecht, weil da ist es momentan tatsächlich relativ eng. Und wie gesagt, es gibt halt auch mehr Hersteller. Und ich persönlich, das wäre mein Wunsch, wenn man sich die Zukunft der Formel 1 malen könnte, wäre tatsächlich wieder mehr Hersteller, Kostendeckel drauf, um das zu ermöglichen. Und ja, wenn man dann das Feld wieder ordentlich aufgefüllt hat, dann kann es von mir aus auch solche Teams geben wie Haas. Also da spricht nichts dagegen. Nur dass du das Feld dann am Ende nur noch bis auf 2, 3 Ausnahmen mit solchen Teams auffüllst, das kann eigentlich nicht die Lösung sein.
Ulle, du noch Meinung dazu?
Naja, also erstmal, was braucht die Formel 1, um zu leben oder wieder zu leben oder zum Überleben? Ich glaube, der Formel 1 geht es gar nicht so schlecht, wie immer alle tun. Ja, wir sind ja eben schon darauf eingegangen, Zeitabstände und all solche Geschichten, und ja, ich glaube, die Formel 1 ist eigentlich auf einem ganz guten Weg, wieder doch wieder ein bisschen populärer zu werden. Jetzt nicht in China, sagen wir mal, aber so ganz grundsätzlich. Und ja, es wird sich zeigen. Also ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, die größte oder populärste Phase der Formel 1 war ja durch Privatteams bestimmt. Ja, also 70er, 80er, 90er war ja eigentlich Williams, McLaren, Brabham und so weiter. Da war halt Ferrari so der einzige Hersteller teilweise überhaupt. Ja, also es gab mal ein bisschen Renault. Okay, aber so wirklich. Ja, also vielleicht ist das, ich glaube, das wieder der richtige Schritt. Es wäre auch ein bisschen freier, sage ich mal. Die Werksteams oder die Werke werden sich dann vielleicht eher auf die Formel E konzentrieren. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die Formel E unbedingt der Formel 1 gefährlich wird. Ich glaube, das wird halt irgendwann verschmilzen. So, weil irgendwann wird es halt nicht unbedingt mehr Benzinantriebe geben, so ganz grundsätzlich. Aber ich glaube, wie gesagt, dass die Formel 1 auf einem besseren Weg ist. Klar, der Budgetdeckel ist, glaube ich, wichtig. Das ist wäre eine sehr gute Sache. Aber ja, ich glaube, es wird immer Leute geben, die das faszinierend finden, seien es Werke oder seien es Privatteams. Man sieht ja an Haas, auch wenn das dann natürlich so ein B-Team ist, aber bei Haas funktioniert es ja dann gut. Also das Ding ist halt, die Privatteams, die in den letzten Jahren reingekommen sind, das war halt nichts. Ja, so wie Virgin oder Caterham oder HRT, ja, also das war halt Mist einfach, und das ist halt vielleicht so eine gewisse Seltenheit, ja, davor gab es halt zum Beispiel BAR, das hat ganz gut funktioniert. Ich kann es ganz schlecht beantworten. Klar sollte jeder irgendwie seine Rechnung bezahlen können, und sollten halt auch Privatteams vielleicht die Chance haben, erfolgreich zu werden, aber gerade bei den Herstellern ist es ja so, die kommen und gehen halt. Ja, also Stichwort Toyota und BMW, das gab es ja in den 2000ern, da gab es ja relativ viele Hersteller mit auch noch Renault und so. Es ist ein Wandel einfach. Ja, MotoGP ist natürlich so, dass man da einfach auf Kundenmotorräder setzt und deswegen Privatteams natürlich gleiche Chancen haben und auch einen Gewinn. Vielleicht ist das in der Zukunft auch wieder ein Weg. In der IndyCar fährt man halt mit Privatteams und alle mit dem gleichen Auto. Das ist jetzt aber auch nicht so das Geilste. Also ich würde mir da jetzt nicht zu sehr den Kopf zermartern. Ob es jetzt nochmal 50 Rennen werden, das weiß ich nicht. Das wären so ungefähr, je nachdem, wie viele Rennen es gibt. Wahrscheinlich gibt es ja in nächster Zeit wieder mehr. Das ist so um die 45 bis 50 Jahre. Ob es dann noch die Formel 1, ob es dann noch Autorennen gibt oder ob man dann schon irgendwie fliegt oder sowas, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, die
das Air Race gibt es ja schon.
So, genau, es gibt schon die Drohnen-WM, ja, kann ich auch sehr empfehlen. Ja, also es ist ein Wandel immer und es wird wahrscheinlich dann wieder eine Phase kommen, vielleicht, wo mehr Privatteams sind. Das ist ja auch in der WEC, dann Langstrecken-WM ist ja auch immer so gewesen, da gab es eine Phase, wo es halt sehr viele Privatteams gab oder wo alle Porsche gefahren haben, also aber auch Privatteams letztendlich waren. Ja, da gab es Phasen, wo es wieder mehr Hersteller gab.
Ist, glaube ich, aber WEC ist natürlich tatsächlich auch so ein Beispiel, wie es halt nicht unbedingt laufen sollte. Weil, ja, genau. weil ich meine, der Formel 1 bist du halt jetzt auch schon, so wie es momentan läuft mit diesem Konzept, bist du halt auch relativ leicht erpressbar als Serie. Weil wenn jetzt Ferrari tatsächlich irgendwann sagen sollte, okay, wir steigen aus, sagen eventuell in einem Atemzug dann Haas und Alfa Romeo, okay, dann sind wir auch mal weg. Oder halt, wenn Mercedes aussteigt, weiß ich nicht, ist Racing Point weg oder wie auch immer.
Das wäre jetzt nicht so schlimm.
Nee, aber es geht einfach um dieses Prinzip, das ist einfach, wenn du mit so wenigen Herstellern bloß arbeitest, wie du es aktuell tust, ja, und dann einer wirklich mal irgendwann sagt, jetzt ist halt Schluss, was ich jetzt nicht für komplett unrealistisch halte. Nee. Vielleicht nicht unbedingt morgen. Also Mercedes wird nicht sagen, ach so, übrigens, wir machen jetzt ab 2020 keine Formel 1 mehr. Mhm. Aber man muss sich auch klar sein, irgendwann haben die ja auch mal alles erreicht. Und ich zum Beispiel sehe jetzt nicht, dass Mercedes die nächsten 50 Jahre, also nochmal die nächsten 1000 Rennen noch Formel 1 macht. Also muss man halt immer im Hinterkopf halten. Und dafür muss es dann halt auch einen Plan B geben.
Ich glaube, es wäre halt vor allem wichtig, nicht unbedingt Werksteams ranzubekommen, sondern mehr Motorenhersteller, auch unabhängige Motorenhersteller. Weil aktuell haben wir davon 4. Und ich glaube, wenn man da jetzt so wieder dieses Cosworth hätte, oder früher gab es ja zig Motorenhersteller, da gab es ja Hart und Judd.
Auch sehr, sehr erfolgreiche Projekte.
Ja, die waren auch sehr, sehr, sehr.
In den 90ern.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man in den 80ern Judd-Motor hatte, da wusste man, da geht's richtig ab. Oder Lamborghini. Und was es dann noch alles gab, also es gab ja diese Untermarken auch, dieses Mechachrom oder was es da alles gab. Ich glaube, wenn man mehr Motorenhersteller wieder bekäme, sodass die Teams freier wählen könnten, dann ist es auch einfacher für Privatteams zum Beispiel da reinzukommen, ja. Und gleichzeitig ist es natürlich vielleicht auch ein Schritt für ein Werksteam zu sagen, okay, wir beliefern Teams mit Motoren und machen halt auch selbst Programm. Aber aktuell jetzt, wenn jetzt zum Beispiel sagt Mercedes, wenn Mercedes sagt, wir machen nichts mehr, oder wenn Ferrari sagt, wir machen nichts mehr oder Renault, dann stehen halt auch sehr viele Teams dann ohne Motor da und dann ist es halt wie in der IndyCar, wo man dann mit zwei Motoren fährt oder sowas. Also ich glaube, da sollte man eher ansetzen. Werksteams kommen und gehen. Mercedes wird irgendwann sagen, so, wir haben jetzt hier alles erreicht, warum sollen wir hier noch das Geld reinbuttern? Wir haben auch dieses tolle Formel-E-Programm, wo Pascal Wehrlein und Stoffel van Dorn dreimal Weltmeister geworden sind. warum sollen wir das machen? Aber wenn man da natürlich ein Cosworth oder ein Ford oder was weiß ich, was hätte, was einfach Team mit Motoren beliefern könnte, dann wäre der ganzen Sache doch, glaube ich, viel geholfen. Weil dann würden halt auch Privatteams sagen, okay, dann machen wir das mal.
Wobei wir da natürlich dann auch wieder bei der aktuellen Motorenformel sind, die natürlich für einen unabhängigen Hersteller momentan einfach so unattraktiv ist, dass der es halt niemals machen wird, weil es halt einfach zu teuer ist.
Ja, genau. Ja, genau. Also da müsste man natürlich dann ansetzen und das leichter zugänglich machen. Und auch wenn das vielleicht bedeuten würde, man fährt natürlich nicht am vorderen Teil des Feldes, wäre das doch eine große Hilfe. Weil aktuell, wenn ich jetzt sagen, wenn wir jetzt Starting Grid F1-Team machen würden, dann müssten wir uns ja einen dieser 4 Motorenhersteller aussuchen. So, und das würde uns natürlich sehr viel kosten. Ja, und einen eigenen Motor können wir natürlich nicht entwickeln. Und dann ist natürlich auch die Frage, was nimmst du? Also klammerst du dich irgendwie an Mercedes oder an Ferrari? Oder da bist du so verrückt und nimmst Renault? Ja, und nee, dann bist du aber dann wieder
mehr. Das funktioniert nicht mehr. Cyril und ich, das klappt nicht mehr.
Das ist nicht mehr so gut, ne? Das habe ich mir gedacht.
Ja.
Also würden wir wahrscheinlich Honda nehmen. Ja?
Power of Dreams. Ich habe viele Träume.
Ja. Starting with Honda, ja. Wobei wir müssen dann uns natürlich dann noch von einem Unternehmen oder von einem Motoren oder von einem Automobilhersteller sponsern lassen. Das ist ganz klar. Also wäre es ja wahrscheinlich das
Lada,
Skoda, so oder Dacia, das Dacia, wo Dacia ist Renault, deswegen geht das natürlich nicht. Das Skoda Starting Grid Honda F1 Team. So, und dann müssten wir natürlich, vielleicht sagt dann Honda, nee, dann müsst ihr jetzt aber hier Nobuharu Matsushita da reinsetzen. Sonst geht das nicht. Und dann müssen wir natürlich, dann ist natürlich die Frage so, man kann dann natürlich wir können dann nicht Mick Schumacher verpflichten. Ja? Und das ist, glaube ich, da einfach das große Ding. Und dann,
das hat jetzt perfekt zusammengefasst, wie politisch kompliziert die Formel 1
ist. Ja, genau. Stell dir mal vor, man machst wirklich ein Formel 1-Team.
Ja, das war früher alles einfacher, das stimmt schon. In den 90ern hättest du das einfach gemacht und hättest halt einfach dir irgendeinen alten V12 geschnappt, den da hinten reingebaut.
Genau.
Und ab wär's gegangen, ne?
So, dann hättest du dir Tarquini geholt, wahrscheinlich. Und Alesi oder so. Oder was weiß ich wen. Oder irgendeinen aufstrebenden Fahrer oder sowas, denn weiß ich nicht, Dirk Müller. Und dann wäre das abgegangen. Gut, da hätte man sich natürlich nicht qualifiziert und wäre hinten rumgefahren. Aber vielleicht hätte man mal Glück gehabt, ja. In meinem Team würde natürlich Legenden, absolute Legenden fahren. Ja? Taso Marquez.
Esteban Toero.
Gaston Mazzacane wäre natürlich mein absoluter Starfahrer, das ist klar. Aber das war früher einfacher. Das ist so das Ding. Und ich glaube, man muss wieder generell einfacher werden, um es zugänglicher für Privatteams, Hersteller und auch für den Zuschauer zu machen.
Wunderbar zusammengefasst. Und ich glaube, damit lassen wir es jetzt für die langfristige Sicht nach vorne. Schauen jetzt im nächsten Take dann auf das Kurzfristige, und zwar den großen Preis von China. Wie sind die Kräfteverhältnisse? Wen erwarten wir auf dem Podium? Natürlich blicken wir auch zu unseren elektrischen Freunden der Formel E. Die fahren ja auch an diesem Wochenende in Rom. Grüße. Und noch zwei iTunes-Rezensionen habe ich für euch. Zweimal 5 Sterne, einmal von Bravoman 79. Ich bin durch reinen Zufall auf diesen Podcast gestoßen und fand ihn von der ersten Minute extrem kurzweilig. Der manchmal trockene Humor ist ganz mein Fall. Wer einen informativen, aber nicht zu bieder ernsten Podcast sucht, ist hier an der richtigen Stelle. Dankeschön. Und 5 Sterne von Magpie 022011. Höre seit letzter Saison jede Folge. Sehr informativ und unterhaltsam. Die verschiedenen Meinungen der drei machen das Ganze echt interessant. Verkürzt das Warten aufs Rennwochenende. Weiter so und großes Lob. Dankeschön. Und wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Und Ole Waschkau hat jetzt gerade in dieser wunderbaren Sendungspause, die wir hier haben, gesagt, müssen wir die Frage noch klären, wer der GOAT ist? The greatest of all time? Müssen wir das klären? Ruben, wer ist der greatest of all time in der Formel 1?
Ich habe gerade überlegt, ob wir die Frage nicht tatsächlich auch schon mal hatten oder in irgendeiner abgewandelten Form. Es ist halt immer schwierig, diese verschiedenen Epochen zu vergleichen. Deswegen, ich meine, wenn ich mich jetzt auf einen Fahrer festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich Senna sagen, weil ich zudem einfach diesen besonderen Bezug habe, wie ich ja vorhin schon mal erklärt habe. Aber es ist halt wirklich komplett unfair, das zu vergleichen. Also man weiß nicht, wie würde Ayrton Senna plötzlich in so einem Hybridauto fahren. Keine Ahnung. Also das ist wirklich eigentlich nicht möglich.
Ole?
Also da gibt es eigentlich zwei Antworten. die eine ist, wenn man jetzt rein auf die
Statistik. Ich glaube, es gibt sogar noch viel mehr als zwei, wenn man 100 Leute fragt.
Ja, frag mal Werner Schulze-Erdel, der kann antworten. Also wenn man auch rein auf die Statistik guckt, dann ist es natürlich Fangio. Ja, weil der hat fast 50% seiner Rennen gewonnen. Gab es jetzt nochmal ein tolles Video nochmal auf dem Formel 1 YouTube-Channel. Fünfmal Weltmeister auf, glaube ich, vier verschiedenen Herstellern in einer Zeit, wo das alles noch so ein bisschen anders war. Aber das kann man natürlich eigentlich nicht vergleichen. Deswegen ist die zweite Antwort Lewis Hamilton.
Würde ich auch tatsächlich sagen, ja.
Schon. Ja. Also wenn man sich... Ich würde ihn auch noch, tut mir sehr leid für liebe Fans, ich würde ihn sogar noch über Michael Schumacher stellen. Rein objektiv.
Ja, ich würde auch tatsächlich Lewis Hamilton sagen. Es wäre natürlich interessant, Lewis Hamilton mal in so ein Altersauto zu setzen. Das wäre, also, ach, egal.
Er ist ja, zumindest sogar mittlerweile einer, der schon länger dabei ist. Also er kennt ja zumindest diese, in Anführungs-, also die ganz alten, ja, Autos natürlich, stimmt, nicht, aber er kennt ja zumindest noch die alten Autos. Ich meine, so ein George Russell oder Konsorten, die kennen ja wirklich nur noch die neuen Dinger. Schwierig. Also da zählt Lewis Hamilton ja tatsächlich schon zu denen, die wirklich auch noch, oder ein Kubica auch, der ja wirklich auch aktiv noch Reifenkrieg und diese ganzen Geschichten mitbekommen hat, die es ja heute auch alle nicht mehr gibt. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Die Formel 1 ist ja wirklich in jeder Hinsicht komplett anders geworden. Ja. Auch ein Michael Schumacher zum Beispiel, der ja damals mit Ferrari auch zu Hochzeiten wirklich diese Bridgestone-Reifen auf den Leib geschneidert bekommen hat im Prinzip. Und als er dann später zurückgekommen ist mit Mercedes, auch gegen Nico Rosberg meistens dann nicht ganz so gut aussah in eben einer Formel 1, die sich dann schon wieder stark verändert hatte. Da weiß man natürlich auch nicht, lag es jetzt einfach daran, dass Schumacher zu alt war, dass er zu lange weg war, oder ist er wirklich einfach mit dieser neuen, in Anführungszeichen, Formel 1 nicht mehr klar gekommen? Deswegen, Vergleiche ganz schwierig.
Okay, dann lassen wir das und kommen zum großen Preis von China in der Formel 1-Saison 2019. Ja, und Ole, ich glaube halt dieser absoluten Kernfrage, Mercedes oder Ferrari oder doch Red Bull. Also wen siehst du in China mit dem gewissen Vorteil in Sachen Leistung? Wer hat da für dich die Nase vorn?
Ich glaube, wir werden diese Frage jetzt bei jedem Rennen stellen in dieser Saison und die Antwort wird jedes Mal lauten, keine Ahnung. Aber mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich Ferrari.
Mhm. Warum?
Und dann ist aber ja die Frage Leclerc oder Vettel.
Ja, Leclerc natürlich.
Weil das ist meiner Meinung nach tatsächlich eine sehr interessante Frage, wenn ich da mal kurz einhaken darf.
Ja.
Es ist ja tatsächlich so, ich meine, wir hatten jetzt auch gerade dieses User-Feedback nochmal, in dem wir nochmal darauf hingewiesen wurden, dass natürlich Vettel bisher auch mehr Probleme mit dem Auto hatte. Ja, alles gut, aber rein an den Ergebnissen gemessen, gut, in Australien ist er offiziell vor Leclerc ins Ziel gekommen, aber rein an den Ergebnissen gemessen, wenn er jetzt in China, aus welchen Gründen auch immer, wieder der langsamere der beiden Ferrari-Piloten ist, also ich glaube, dann fängt es doch langsam an, eine größere Diskussion zu werden. Jetzt nach zwei Rennen kann man wirklich sagen, okay, ist vielleicht noch nicht repräsentativ, das kann Vettel nochmal rumreißen. Aber wenn sich jetzt in China dieses Bild nochmal bestätigt, dann wird das nicht nur bei Ferrari intern, sondern halt auch außen, glaube ich, noch eine größere Diskussion. Also unabhängig davon, ob Ferrari jetzt vor Mercedes landet oder nicht, einfach wie es intern da bei der Reihenfolge aussieht, das halte ich für ein ganz spannendes Thema an diesem Wochenende.
Finde eine interessante Frage dazu aus unserer Telegram-Gruppe Starting Grid von Jürgen Halder. Leidet Vettel unter den neuen Gewichtsregeln, beziehungsweise hat er mit der Gewichtsverteilung im Auto früher umso mehr von seinem Körper profitiert? Das ist echt ein ganz interessanter Punkt. Vettel und Leclerc sind vom Körperbau natürlich auch irgendwie unterschiedlich, ne?
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so viel ausmacht. Es macht in der Theorie bei einem Nico Hülkenberg mehr aus, der größer und schwerer ist. Aber jemand, der damit sowieso jetzt nicht so ein großes Problem hatte vorher, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, dass Leclerc einfach sehr viel Talent hat und halt nicht Mäuschen ist, ja, sondern es wurde ja dann nachträglich aufgeklärt, er sollte ja eigentlich in Bahrain auch hinter Sebastian Vettel bleiben, was ja sehr hanebüchen ist. Und da hat er zu Recht gesagt, nee, das mache ich nicht, Freunde. Das lasse ich mal lieber. Das ist einfach so das Ding. Ich glaube, der hat einfach das Talent. Ich glaube, es ist, glaube ich, eine ähnliche Situation wie damals 2007 mit Lewis Hamilton. wo ja auch jeder gesagt hat, ja, der braucht ein bisschen, der Hamilton, der war zwar hier in der Formel 3 und GP2 war schon ganz gut. Aber gut, in der Formel 3, da ist er im Team gegen Adrian Sutil gefahren. Der braucht ein bisschen. Ja, er hat sich dann letztendlich herausgestellt, der brauchte dann nicht so lange, bis er Ergebnisse einfahren konnte. Und ich glaube, dass es bei Charles Leclerc halt eben ähnlich ist. Und dass der halt auch so ein Typ von der Person ist, der eben nicht sagt, okay, ich bin jetzt hier erstmal zum Lernen und ja, Sebastian Vettel ist der große Meister, dann einfach sagt, nö, ich fahre ja auch um den Sieg und wenn sich mir die Gelegenheit bietet, dann nutze ich die und da ist mir auch egal, ob der viermal Weltmeister ist. Das ist, glaube ich, das Ding. Und deswegen sehe ich, wäre ein schönes Zeichen irgendwie so ein bisschen, wenn Leclerc hier vielleicht sogar das Rennen gewinnt, ja, oder halt zumindest vor Sebastian Vettel landet, weil das ihm das 1000. Rennen ist und weil das so ein Fingerzeig in die Zukunft ist, dass er eben die Zukunft ist und eben nicht Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.
Das kann natürlich auch, bevor man uns jetzt vorwirft, dass wir wieder zu kritisch mit Vettel umgehen, das kann natürlich auch in die andere Richtung umschlagen. Also vielleicht fährt Sebastian Vettel jetzt das Wochenende seines Lebens, holt irgendwie mit einer halben Sekunde Vorsprung die Pole, gewinnt dann Start-Ziel-Sieg und dann ist Leclerc schneller weg als der neue Bottas, ja, also kann genauso passieren.
Vielleicht sehen wir aber auch dieses Wochenende mit den neuen Bottas.
Auch das ist möglich. Ja. Ich glaube es persönlich nicht, aber möglich.
Stefan fragt in unserer Telegram-Gruppe, kann es sein, dass Leclerc sein Auto in Bahrain zu viel abverlangt hat und deswegen vielleicht der Defekt aufgetreten ist?
Nö.
Nee, also das glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, aber der war ja so weit vorne, es gab ja gar keinen Grund dafür. Also der war ja so komfortabel in Führung. Also der war ja weit davon entfernt, dass man, dass er da absolut am Limit hätte fahren müssen. Also der Defekt wurde ja mittlerweile auch gefunden bei Ferrari. Er kann den Motor ja auch weiterhin benutzen. Alles in Ordnung. Also von daher, das wird nichts damit zu tun gehabt haben.
Was ja ganz interessant ist, ist ja, dass Adrian Newey bei Red Bull, damit kommen wir so ein bisschen auch zu dem, was dahinter passiert, Mercedes, übrigens für mich der Favorit an diesem Wochenende. Ich glaube, dass Lewis Hamilton auch das Rennen gewinnen wird. Der wird alles daran setzen, diesen 1000. Grand Prix zu gewinnen.
Er ist ja der GOAT. Also
er ist der GOAT.
Tatsächlich würde es irgendwie passen. Ja. Aber also auch, ich meine, das klingt jetzt wieder so ein bisschen böse gegenüber Sebastian Vettel, aber wenn man mal so die letzten Jahre oder 2018, Anfang 2019 in einem Rennen zusammenfassen würde, dann würde dieses Rennen wahrscheinlich wirklich so ausgehen, dass Sebastian Vettel in Führung liegt, ausfällt und Hamilton gewinnt.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich irgendwie schon, ne? Nochmal zu Red Bull. Der Honda-Motor ist gut, jetzt ist das Chassis schlecht. Das ist eine ganz interessante Gemengelage da aktuell, die auch in unserer Facebook-Gruppe Anklang gefunden hat. Und zwar von Jule. Ein ungewohntes Bild bei Red Bull ist, dass man die Schuld bei sich selbst sucht. Auf einmal wird der Motorenhersteller über den grünen Klee gelobt. Da kommt mir direkt die in den Raum geworfene Theorie von Christian Nimmervoll vom letzten Jahr in den Sinn, dass die Flügel extra auf Abtrieb gestellt haben, um Renault einen mitzugeben. Auf einmal gibt es nämlich genau da die Probleme. Es ist zwar erst das zweite Rennen, aber dass man sich selbst für das Chassis kritisiert und den Motor lobt, ist ein ungewöhnliches Bild bei Red Bull Ruhm. Eigentlich tatsächlich, ne? Also ganz
natürlich. Also das ist eine Einstellung oder eine Ansicht, die ich tatsächlich in gewisser Weise teile. Ich glaube jetzt nicht, dass man im letzten Jahr das Auto mit Absicht schlecht gemacht hat oder mit Absicht so eingestellt hat, um Renault schlecht zu machen. Das wird eher so ein bisschen Hand in Hand gegangen sein mit der Philosophie, die man eben bei Red Bull hatte. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Aussagen, die jetzt getroffen werden, momentan und nicht nur momentan, sondern ja im Prinzip schon seit über einem Jahr, schon seit man den Deal damals nicht mit Red Bull, sondern schon mit Toro Rosso bekannt gegeben hat, seitdem gab es ja wirklich kein einziges schlechtes Wort über Honda. Also es hieß ja wirklich vom ersten Tag an von Helmut Marko, von Christian Horner, von Franz Tost und wer da beteiligt ist sonst noch an der Geschichte. Vom ersten Tag an hieß es immer, wie beeindruckt man ist von Honda, was die für Möglichkeiten haben und welches Vertrauen man in die hat. Das ist tatsächlich schon sehr auffällig. Also ich weiß nicht, ob das hinter den Kulissen wirklich alles so harmonisch ist. Ich bin mir sicher, dass man da auch Probleme vielleicht ein bisschen offener anspricht als in der Öffentlichkeit. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man diese Aussagen momentan ganz bewusst trifft und eben auch Honda dementsprechend in Schutz nimmt und jetzt halt sagt, ja, ist dann doch eher das Chassis, was nicht so gut ist. Da steckt durchaus, glaube ich, Strategie dahinter, das so zu verkaufen.
Interessant auch diese Helmdiskussion. Ne? Wir hatten auch von Emma Frank eine Frage reinbekommen, dass Max einen anderen Helm fährt und deswegen den Airflow durcheinander gebracht wird. Und das ist tatsächlich so. Verstappen fährt mit einem Helm von Schubert, während Gasly, und das wird auch von Red Bull so favorisiert eigentlich, mit einem Helm der Firma Arai fährt. Und dass das Auto quasi auf Basis dieses Arai-Helmes konzipiert worden ist. Und das bringt natürlich Gasly überhaupt nichts, denn er fährt trotzdem unter ferner Liefen. Aber wird natürlich bei Verstappen vielleicht die ein oder andere Problematik in der Aerodynamik, ja, ich will nicht sagen erklären können, aber da merkt man doch mal, wo der Helm dann doch einen sehr wichtigen Faktor in der komplett Aerodynamik des Autos spielen könnte, Ruben, oder?
Ja, das ist es schon so. Also es wird sicherlich einen gewissen Anteil haben. Wir haben da ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder solche kleinen Spielereien gesehen. Beispielsweise ja auch. Also das sind in der Formel 1 generell Kleinigkeiten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch dran. Ich glaube, Nico Rosberg war damals der Erste, der diese gezackte Windschutzscheibe hatte, die dann auch, glaube ich, später von anderen übernommen wurde. Jetzt hast du halt am Helm seit ein paar Jahren diese aerodynamischen Elemente. Ich glaube persönlich jetzt nicht, dass das furchtbar viel ausmacht. Also du hast es ja gerade selber gesagt, ein Gasly fährt mit dem Helm, den er fahren soll, ist trotzdem weit hinter Verstappen. Wird nicht so einen großen Unterschied machen. Und auch bei Red Bull sagt man ja ganz ehrlich, also wir haben momentan andere Probleme als den Helm.
Dann natürlich eine interessante Frage, Ole, von Dennis Kormann. Wer wird die vierte Kraft in China? Er sagt Williams. Hat die besten Voraussetzungen dafür.
Total. Aber das liegt halt vor allem daran, dass George Russell mit einem Helm im Montoya-Design fährt.
Sowieso. Helme werden ein ganz tolles Stichwort diese Woche. Ricardo und Hülkenberg haben heute ihre Helme gezeigt. Ich finde,
Ricardo sollte auch den Rest der Saison mit diesem Helm fahren.
Viel, viel besser als dieses andere bunte Geflecht.
Das ist ja grausam.
Aber super coole Details. Müsst ihr euch mal angucken. Von einer deutschen Firma designt in Zusammenarbeit mit Schubert. Sehr, sehr cool. Also auch so ein bisschen auf händisch gemacht mit diesem Mapfre-Logo, was quasi mit so einem Gaffer-Tape angeklebt ist und sowas. Und so. Also ist echt schön. Müsst ihr euch anschauen. Russell hat einen Helm. Ich denke mal, viele andere werden auch noch mit Retro-Helmen fahren an diesem Wochenende. Mein Tipp für die vierte Kraft ist aus irgendeinem Grund, aber vielleicht hänge ich es auch ein bisschen zu hoch, McLaren an diesem Wochenende. Ich habe das Gefühl, dass Lando Norris und wenn Carlos Sainz da jetzt auch mitfahren kann und keinen Startunfall hat und im Qualifying eine gute Position erreicht, dass da tatsächlich, ja gut, vielleicht ist vierte Kraft ein bisschen hochgegriffen, aber ich würde sie nicht ganz ausschließen, dass sie da gut mitfahren können, Ole.
Nee, definitiv nicht. Also McLaren war ja jetzt bei den ersten beiden Rennen doch ziemlich gut. China ist zumindest vom Layout relativ nah an Bahrain. Mhm. Es gibt auch eine lange Gerade. Es gibt einen Mix aus schnellen und langsamen Kurven, wie eigentlich ja auf jeder Strecke mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde da McLaren auch schon gute Chancen zurechnen. Aber vielleicht auch Haas. Also ich glaube, es wird sich Haas, McLaren, da wird sich das so entscheiden. Ich bin auf Renault, auf das Werksteam Renault gespannt. Weil da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, da muss jetzt auch mal was kommen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie hier vierte Kraft sind. Also das wird ein anderes Team sein, denke ich.
Ruben, was denkst du?
Ich würde Renault tatsächlich gar nicht ausschließen, aber ich glaube auch, dass es zwischen diesen drei Teams, also Haas, Renault und McLaren, am Ende relativ eng werden wird. Ich glaube, Racing Point ist noch nicht so weit. Über Williams müssen wir auch nicht sprechen. Alfa Romeo würde im Endeffekt darauf hinauslaufen, wahrscheinlich, dass Kimi da wieder die Kohlen aus dem Feuer holen müsste, weil Giovinazzi hat, glaube ich, momentan noch zu große Probleme. Und ja. Toro Rosso ist immer so eine kleine Wundertüte, sehe ich momentan aber tatsächlich jetzt nicht ganz vorne im Mittelfeld. Also für Punkte sind die, glaube ich, schon gut. Ganz einfach, weil es auch im Mittelfeld so eng zugeht. Aber wenn es wirklich darum geht, Spitze des Mittelfelds oder halt vierte Kraft, wird es eine von den dreien sein, also Haas, McLaren, Renault. Ich glaube, Haas wäre momentan so der sicherste Tipp, weil die, glaube ich, einfach tatsächlich, auch nach den Wintertests hat man das ja schon gesehen, mit das beste Paket haben oder zumindest hatten. Renault hat wieder ein paar Updates mitgebracht. Da wird dann die Frage sein, wie gut die funktionieren. Vielleicht reicht's, aber vielleicht bleibt auch alles beim Alten. Und McLaren sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen als Wundertüte. Also die haben mich im Bahrain sehr überrascht. Da waren sie wirklich sehr stark unterwegs, ja, wenn Sainz nicht diese Kollision gehabt hätte mit Verstappen. Haben wir auch letztes Mal hier schon drüber gesprochen. Ich wäre sehr gespannt drauf gewesen, ob der hätte mithalten können mit dem Red Bull über die ganze Renndistanz. Ich weiß aber nicht, ob die konstant genug sind. Und deswegen sind die für mich auch eher noch ein Fragezeichen, ob die jetzt in China wieder so gut sind. Deswegen, also der sicherste Tipp wäre wahrscheinlich Haas, aber Renault und McLaren auch möglich.
Wer hätte das eigentlich gedacht, dass wir in diesem Jahr schon wieder darüber sprechen, ob McLaren vierte Kraft wird? Also da sieht man mal, wie schnell das geht, aber wie schnell sich auch alles wieder verändern kann. Ich schätze mal, in der zweiten Saisonhälfte reden wir vielleicht tatsächlich wieder darüber, dass Renault ziemlich deutlich die vierte Kraft in Rennen sein wird. Und das macht, finde ich, gerade diesen Saisonstart auch so interessant, weil alles passieren kann. Und ich habe das vorhin ernst gemeint. Also ich freue mich tatsächlich auf dieses Rennen, weil ich glaube, dass wir gerade jetzt diese Zeit nutzen können für uns auch, um diese Ungewissheit zu genießen eigentlich, Ole. Ne? Also dass wir, klar, wir wissen, die ersten drei sind die ersten drei, dann kann vielleicht mal einer dazwischen preschen, aber dass eben dadurch, dass das im Mittelfeld so eng ist und dass sich so viel bewegt, dass das diesen Reiz ausmacht, auch ja, die Rennen gerne zu sehen und das alles zu verfolgen.
Ja, an sich sind die Rennen am Anfang der Saison natürlich immer so ein bisschen abwechslungsreicher, weil da gibt es dann auch noch viele Probleme oder die Teams haben die Autos noch nicht so ganz im Griff. Das haben wir letztes Jahr ja zum Beispiel auch gesehen. Letztes Jahr hat der Daniel Ricciardo in China gewonnen, im Red Bull. Und das ist immer so eine Wundertüte tatsächlich, weil die Teams brauchen halt so eine gewisse Zeit, bis sie eigentlich das Auto haben, was sie haben wollen, sage ich mal, bis sie sich so entwickelt haben, bis das alles irgendwie so fest verteilt ist. Ich glaube aber, dass der Kampf im Mittelfeld diese Saison über das ganze Jahr verteilt relativ eng sein wird. Also da kristallisieren sich natürlich so Teams ein bisschen mehr raus als andere. Aber theoretisch könnte auch noch Racing Point ein Update bringen und dann sind die plötzlich auch wieder da vorne mit dabei. Eins ist sicher, Williams wird es nicht sein. Das ist klar, aber also, ich glaube, es wird sehr, sehr spannend werden. Und da wird, glaube ich, auch Zuverlässigkeit entscheidend sein, weil die pushen natürlich nochmal ganz anders. Und ich glaube, wer da am meisten ins Ziel kommt und am wenigsten Fehler auch macht, Stichwort Romain Grosjean, wird ganz gute Karten haben, dann da Platz 4 zu erobern. Aber China ist natürlich sowieso immer eine Wundertüte. Also da kann immer einiges passieren. Ich weiß leider nicht, wie das Wetter wird.
Trocken.
Ja, das ist natürlich schade. Wenn es jetzt geregnet hätte, das wäre natürlich nochmal speziell gewesen. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, gerade auch an der Spitze des Feldes, dass Red Bull hier doch wieder besser ist. Ja, dass dann Max Verstappen wieder Sebastian Vettel abschießt. Ja, würde ich sehr interessant finden. Ich lasse mich überraschen. Also es ist tatsächlich, ich mag diese Rennen am Anfang der Saison sehr gerne. Das ist ja so ungefähr so bis Barcelona. Ab Barcelona wird es dann, groovt sich das ein bisschen ein. Es war ja früher nicht unbedingt anders, ja. Nur waren es da weniger Rennen. Also ich erinnere an den Saisonstart 79, wo Ligier die ersten drei Rennen gewonnen hat und danach nichts mehr. Und solche Beispiele gab es auch noch häufiger. Deswegen bin ich gespannt. Ich freue mich auf, glaube ich, ein relativ abwechslungsreiches Rennen. Ich lasse mich überraschen. Ich kann da auch schlecht eine Prognose abgeben, tatsächlich.
Ja, es ist wirklich schwer. Was wir euch sagen können, ist, dass die Sessions zu folgenden Zeiten stattfinden werden. Das erste freie Training Freitag um 4 Uhr morgens, das zweite freie Training Freitag um 8 Uhr morgens, das dritte freie Training Samstag um 5 Uhr morgens, Qualifikation um 8 Uhr am Samstag und das Rennen um 8.10 Uhr deutscher Zeit. Müssen wir mal ganz kurz einen Blick auf die Formel E werfen, Ruben, tatsächlich. Die fahren ja auch am Wochenende in Rom. Geht wieder um wichtige Punkte, gerade auch für die deutschen Fahrer. Ja, das Interesse an der Formel E, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir schon wieder abgeflacht.
Ja, ist bei mir auch schon wieder durch. Also,
da muss ich ehrlich sein, ne? Ich dachte, ich könnte mich dafür begeistern. Es ist halt super schwer, jetzt bei beiden Serien auch so aktiv dran zu bleiben. Das liegt vielleicht einerseits an mir ganz persönlich, weil ich mich halt dann doch mehr für die Formel 1 interessiere, als die Formel E ist. Nichtsdestotrotz sind es ja spannende Rennen, die da stattfinden und auch in Rom wird es sicherlich wieder ein spannendes Rennen geben.
Tatsächlich muss ich sagen, mir geht's da auch ein bisschen ähnlich. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde mich gerne mehr für die Formel E begeistern. ist aber tatsächlich dann auch irgendwie so ein bisschen eine Frage der Priorisierung. Also einmal ist es halt durch die Arbeit so schwierig, dann nebenbei, wenn man jetzt an so einem Tag wie heute Vollzeit mit der Formel 1 beschäftigt ist, nebenbei noch die Formel E zu schauen. Und ich muss halt auch ehrlicherweise sagen, ich bin halt niemand, der sich die Rennen dann gerne später nochmal anschaut, wenn er schon weiß, wie sie ausgehen. Also wenn ich was schaue, versuche ich es tatsächlich auch live zu gucken. Deswegen reicht es dann bei mir meistens der Formel E nur dazu, mir dann hinterher nochmal die Highlights vielleicht anzuschauen, aber nicht das komplette Rennen. Was, wie gesagt, schade ist, das gebe ich auch zu, ich würde das gerne mehr verfolgen, weil ich tatsächlich auch wirklich das Fahrer-Line-Up dieses Jahr sehr interessant finde. Mich interessiert das wirklich, wie sich zum Beispiel Pascal Wehrlein da schlägt, weil er ja gerade auch wirklich schon gute Leistungen gezeigt hat bisher. Aber ich bin mir tatsächlich sicher, dass es auch wieder ein relativ spannendes Rennen werden wird. Ob ich es tatsächlich schaue, das ist allerdings noch nicht raus.
Ja, ich werde es wahrscheinlich tun, weil gut, wenn ich da morgens Formel 1 geguckt habe, kann ich dann auch noch nachmittags ganz gut die Formel E gucken. Ist ja um 16 Uhr das Rennen unserer Zeit und das kann man ganz gut machen, finde ich, neben der Bundesliga wahrscheinlich, lasse ich das einfach laufen. Aktuell Antonio Felix.
Das ist aber natürlich auch ein undankbarer Slot eigentlich, ne? Parallel zur Bundesliga ist jetzt in Deutschland eher schwierig.
Ja, gut, aber das gucken eh nur Genre-Fans, ganz ehrlich. Antonio Felix da Costa im BMW, das finde ich übrigens sehr interessant, dass BMW dann doch so gut in die Formel E gestartet ist, dass sie das relativ gut machen mit Jerome D'Ambrosio im Zweikampf eigentlich, denn Jean-Éric Vergne ist direkt mal 8 Punkte hinter Antonio Felix da Costa auf Platz 3, Daniel Abt auf Platz 7 in der Wertung, André Lotterer auf 9 und Pascal Wehrlein auf 10. Also viele deutsche Fahrer, die da auch in den Top 10 in der Weltmeisterschaft oder in der Meisterschaft, ist ja keine Weltmeisterschaft so gesehen, sind. Ich werde versuchen, am Wochenende das Rennen zu schauen, dass wir vielleicht kurz drüber sprechen beim nächsten Mal. Versprechen kann ich es nicht. Also ich glaube, da müssen wir auch ehrlich und transparent sein, dass das nicht so ist, dass wir da jetzt super krass hinterher sind. Aber dafür umso mehr bei der Formel 1, da werden wir natürlich alles beobachten und dann nächste Woche alles besprechen zum Abschluss. Aber natürlich auch bei uns wie immer unser Tippspiel, meinsportpodcast.de/Gewinnspiel ist die Adresse für das Formel 1 Kick-Tippspiel. Vergesst da nicht zu tippen, wenn ihr angemeldet seid. Falls ihr nicht angemeldet seid, hoffen wir, dass wir bald ein bisschen Platz machen können. Wenn wir ein paar Karteileichen schon mal rausschmeißen, damit ihr euch wieder anmelden könnt, dann habt ihr nicht allzu viel verpasst und könnt noch ein bisschen einsteigen, ein bisschen Spaß haben mit den, ja, tatsächlich 200 Leuten, die zumindest angemeldet sind. Nicht alle von denen tippen aber auch. Ruben, Pole Position und die ersten drei und natürlich vorab die Frage, wer wird Letzter, Russell oder Kubica?
tatsächlich glaube ich, dass diese Rolle relativ klar an Kubica auch dieses Mal wieder vergeben sein wird. Ich weiß nicht warum, aber tatsächlich nach Bahrain sagt mir mein Gefühl tatsächlich Pole Position wieder Leclerc. Ich weiß nicht warum. Das ist vielleicht dieser Hype nach Bahrain noch. Ist aber tatsächlich mein Tipp. Rennen sage ich, wie ich ja gerade auch schon mal angedeutet habe, Lewis Hamilton. Wahrscheinlich, weil Ferrari wieder irgendein Problem haben wird. Weil ich tatsächlich, um auch die andere Frage nochmal aufzugreifen, grundsätzlich glaube, dass Ferrari eigentlich schneller sein müsste an dem Wochenende. Aber ich sage trotzdem, sie gewinnen das Rennen wieder nicht. Ähnlich wie in Bahrain. Und sage auf 2, ich tippe wieder ein buntes Podium. Ich sage Hamilton auf 1, Vettel auf 2 und Verstappen auf 3. Und was mit Leclerc passiert, weiß ich nicht.
Ole?
Es ist wieder sehr, 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 sehr schwierig. Also eigentlich möchte ich, dass Max Verstappen die Pole Position holt, weil er dann der 100. Fahrer im 1000. Rennen wäre. Ich tippe das jetzt einfach mal. Ist ja scheißegal. Ich sage
Pole Position. Kostet ja nichts.
So, ich sag Pole Position, Max Verstappen, ist natürlich vollkommen hanebüchen eigentlich. Aber wer weiß, ne? Wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist Red Bull, der Honda, hier auch sehr gut. Das Rennen gewinnt aber dann doch Lewis Hamilton. Ja, und ich glaube, er gewinnt das Rennen vor Young Charles. Und ja, soll ich wieder irgendjemanden völlig Absurdes aufs Podium tippen?
Mach.
Lando Norris. Nein. Kevin Magnussen.
Okay, also absolut.
Das habe ich schon getippt dieses Jahr.
Hast du schon, ja.
Nee, dann tippe ich nicht Kevin Magnussen. Dann tippe ich Lando Norris.
Okay. Ich sag Pole Position Hamilton, Sieg Hamilton vor Charles und Valtteri Bottas, weil Sebastian Vettel ausfällt. Ja.
Der neue oder der alte Bottas?
Merkst du am Stand, ne? Welcher Bottas das ist. So.
Naja, es kann ja trotzdem sein, dass er
bissig fährt, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, wir sind gespannt. Wir werden das beobachten, werden das nächste Woche hier bei Starting Grid besprechen. Einstweilen bedanke ich mich ganz herzlich bei Ruben Zimmermann, den ihr bei Twitter unter @RubyWestside folgen könnt. Danke, Ruben.
Sehr gerne.
Ole Waschkau findet ihr unter @MikeWeiss, MikeWeiss. Meine Wenigkeit Kevin Scheuren unter KS-0811. Wenn ihr wollt, mit dem Hashtag StartingGridMSP gerne fleißig diskutieren. Danke fürs Zuhören. Eine iTunes-Rezension habe ich noch. Ganz zum Abschluss von Cyril-Abitibul. Ja. 5 Sterne. Ich bin schon sehr lang Hörer des Podcasts. Wir nutzen auch oft die Rennvorschau zur Abstimmung unserer Strategie. Darum war die letzte Folge für mich sehr hart. Da es allerdings keinen anderen Formel-1-Podcast gibt, der eine ähnliche Kompetenz aufweist, solche Experten interviewt und auch so unterhaltsam ist, kann ich leider nicht wechseln. In diesem Sinne viele Grüße an Ole und Christian. Kevin hat mich leider zutiefst verletzt. Daher hoffe ich, dass es noch viele Folgen nur mit Ole und Christian gibt. Nein, Spaß, Kevin. Du machst das echt super. Vor allem das Interview mit David Coulthard letztes Jahr fand ich richtig stark. In diesem Sinne, keep racing und podcasting. Merci, Cyril. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ganz kurz, das wird natürlich erklären, wenn sie wirklich ihre Rennvorbereitung auf Starting Grid stützen, würde es natürlich erklären, warum bei Renault auch seit Jahren nichts vorwärts geht. Aber das ist kurz am Rande.
Ja. So, Ole, mach Schluss. Ich muss zum
vielleicht
Sport.
Vielleicht müssen wir hier ein bisschen anders was besprechen, damit wir einfach Renault auf die Beine helfen. Wir sind große Renault-Fans. Wir wollen, dass Nico Hülkenberg endlich aufs Podium fährt. Ja, aber das wird nie passieren. So, aber mal sehen. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen was anders machen. Anyway, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute wieder in anderer Besetzung, ein bisschen lockerer. Ja, ein bisschen zurückgeguckt, ein bisschen vorausgeschaut. Ich freue mich auf das Rennen. Ich werde es auf jeden Fall nicht live gucken. Viel kann ich schon mal verraten. Vielleicht schalte ich wieder zur zweiten Hälfte ein. Vielleicht ist die wieder besser. Ja, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich alles richtig gemacht. Ich muss mal schauen, wie ich es mache. Auf jeden Fall, ich glaube, es wird ein sehr interessanter und hoffentlich spannender 1000. Grand Prix in China. Das wünschen wir uns alle. Wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Guckt die Formel E, ja, ganz wichtig. Ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ihr unseren Bro Pascal Wehrlein unterstützt, damit er endlich das Rap-Album aufnehmen kann. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schöne Rennen und keep racing.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.